Ihr Lieben, wir lesen den dritten, letzten großen Teil des Buches Franchezzo, Ein Wanderer im Lande der Geister. Und dieser dritte Teil ist gekennzeichnet durch die Überschrift Durch die goldenen Pforten. Bei der Rückkehr in das Land der Dämmerung wurde uns von der Brüderschaft ein königlicher Empfang zuteil. Und ein Fest wurde uns zu Ehren veranstaltet. In unseren kleinen Zimmern fand jeder ein neues Gewand für sich bereitgelegt. Es war von hellgrauer, fast weißer Farbe, während Saum, Gürtel und das Abzeichen unseres Ordens, ein Anker und ein Stern auf dem linken Arm, in tiefem Goldgelb gehalten waren. Ich schätzte dieses neue Gewand hoch, denn im Jenseits versinnbildlicht das Kleid die Entwicklungsstufe eines Geistes und gilt als Ausweis für dessen Errungenschaft. Noch teurer als dieses neue Gewand war mir jedoch ein Kranz von reinen, weißen Geisterrosen, die um das magische Bild meiner Geliebten gewachsen waren und es einfassten. Ein Rahmen, der niemals welkte und dessen Wohlgeruch zu mir herüberduftete, als ich mich auf mein schneeweißes Ruhebett niederlegte. Ein Freund, der mich zum Feste rief, weckte mich aus meiner Träumerei. Als ich den großen Saal betrat, fand ich darin meinen Vater und einige Freunde, die ich von meinen Wanderungen her kannte. Wir begrüßten einander mit großer Herzlichkeit, und nachdem wir ein ähnliches Mahl zu uns genommen hatten wie bei meinem ersten Eintritt in diese Sphäre, versammelten wir uns alle am unteren Ende des Saales vor einem Vorhang in Graugold, der die Wand vollständig bedeckte. Wie von einem vorüberziehenden Windhauch getragen, traf nun eine sanfte Melodie unser Ohr. Diese wurde voller und deutlicher, bis wir in feierlich ernstem Takt einen Marsch vernahmen, erhaben und voll Pathos. Dann glitt der Vorhang zur Seite und ein riesiger Spiegel von schwarzpoliertem Marmor wurde sichtbar. Die Musik ging in einen anderen Takt über, zwar immer noch erhaben und feierlich, doch mit Disharmonien untermischt. Sie wurde unsicher und ungleichmäßig im Takt und in schleppendem Tempo erklang jetzt ihre Weise. Der Raum um uns her verdunkelte sich, bis wir kaum die Gesichter der anderen erkennen konnten. Langsam schwand das Licht und schließlich war die schwarzpolierte Fläche des riesigen Spiegels alles, was wir zu sehen vermochten. In ihm nahm ich die Gestalten zweier Mitglieder unserer Expedition wahr. Sie bewegten sich, sprachen miteinander und die Szenerie um sie herum trat deutlich hervor. Diese stellte eine Gegend in der Hölle dar, die wir verlassen hatten. Die gespensterhafte Musik rührte meine Seele zutiefst und über dem Anblick des Dramas, das sich vor meinen Augen entrollte, vergaß ich alles. Es war mir, als ob ich noch einmal in den dunklen Tiefen der Hölle wanderte. Bild um Bild erschien, bis man uns die verschiedenen Erfahrungen eines jeden unserer Truppe, vom geringsten Mitglied an bis zu unserem Führer selbst, vor Augen geführt hatte. Die letzte Szene zeigte die ganze versammelte Schar auf dem Berge, wie sie der Abschiedsrede unseres Führers lauschte. Gleich dem Chore in einer griechischen Tragödie schien die Musik alles zu begleiten und auszumalen. Jeder Stimmung und Handlung des Dramas gab sie entsprechenden Ausdruck. Traurig und sorgenschwer, voller Ruhe und Triumph, dann wieder klagend, stöhnend, kreischend oder in ein leises, wiegendes Lied übergehend, als ob eine arme, gerettete Seele endlich Ruhe gefunden hätte. Dann schwoll sie wieder zu wilden Akkorden von Geheul, grimmigem Schlachtgeschrei, rauen Flüchen und Verwünschungen an. Jetzt in die tosenden Wogen einer rauschenden Weise ausbrechend, dann unter gebrochenen, disharmonischen Tönen dahinschmelzend. Als endlich die Schlussszene vorgeführt wurde, klang sie in einer Klagearie von höchster Lieblichkeit aus und erstarb allmählich. Nachdem die Musik verstummt war, schwand die Dunkelheit und der Vorhang schloss sich wieder über dem schwarzen Spiegel. Wir alle wandten uns mit einem Seufzer der Erleichterung dankerfüllt ab, um einander zu beglückwünschen, dass unsere Wanderungen in jenem dunklen Lande überstanden waren. Ich fragte meinen Vater, auf welche Weise diese Wirkung hervorgerufen worden sei, ob es eine Illusion oder sonst etwas gewesen wäre. Mein Sohn, antwortete er, was du gesehen hast, ist eine Nutzanwendung höher wissenschaftlicher Erkenntnis. Dieser Spiegel hat die Eigenschaft, dass er Bilder aufnimmt und reflektiert, die von einer Reihe von dünnen Metallplatten oder richtiger den geistigen Teilen von Platten irdischen Metalls auf ihn geworfen werden. Die Metallplatten selbst werden so hochempfindlich gemacht, dass sie imstande sind, jene Bilder aufzunehmen und festzuhalten. Der Vorgang hierbei ist ähnlich dem, als wenn ein Fotograf, ein Phonograph, den du aus deinem Erdenleben kennst, die Schallwellen auffängt und bewahrt. Während eurer Wanderung in jenen dunklen Sphären wurdet ihr in magnetische Verbindung mit diesem Apparat gebracht. Die Erlebnisse eines jeden von euch wurden dadurch auf eine dieser sensitiven Platten übertragen. Die Gemütsbewegungen der einzelnen Expeditionsteilnehmer machten die entsprechenden verwandten Töne in den Sphären der Musik vibrieren. Du gehörst zu den Sphären, in denen Kunst, Musik, Literatur sich bewegen. Deshalb bist du fähig, die Schwingungen dieser Ebenen zu sehen und zu fühlen und zu verstehen. In der geistigen Welt spiegeln sich alle Gemütsbewegungen, Reden oder Ereignisse in sichtbaren Formen wider. Sie werden für diejenigen, welche sich mit diesen Formen und Schwingungen in Harmonie befinden, zu Bildern, zu Melodien oder gesprochenen Erzählungen. Die geistige Welt ist durch die Gedanken und Handlungen der Seele geschaffen. Deshalb bringt jede Tat und jeder Gedanke ein geistig-materielles Gegenstück hervor. In dieser Sphäre wirst du manchem begegnen, was bis jetzt dem Menschen auf Erden nicht bekannt ist. Viele merkwürdige Erfindungen wirst du kennenlernen, die mit der Zeit der Erde übermittelt und dort in irdische Form gekleidet werden. Doch siehe, du sollst jetzt den Palmenzweig in Empfang nehmen, den jeder von euch als Siegespreis erhält. In diesem Augenblicke öffneten sich die breiten Türen des Saales und unser Großmeister trat ein. Er war von demselben Zuge hübscher Jünglinge gefolgt wie früher, nur dass dieses Mal jeder einen Palmenzweig statt des Lorbeerzweiges trug. Nachdem der Großmeister unter seinem Baldachin Platz genommen hatte, wurde jeder aufgefordert, vor ihm zu erscheinen, um seinen Zweig in Empfang zu nehmen. Als dies geschehen, sangen wir alle eine frohe Siegeshymne, wobei unsere jauchzenden Stimmen die Luft in triumphierender Harmonie erzittern ließen. Ich pflegte nun eine längere Zeit der Ruhe. In jenem halbwachen, halbschlafähnlichen Zustande, wo der Geist zu ermüdet ist, um zu denken und doch das volle Bewusstsein von dem hat, was um ihn vorgeht. Aus diesem Zustande, welcher einige Wochen andauerte, erwachte ich, als ich mich von den Nachwirkungen in den dunklen Sphären vollständig erholt hatte. Mein erster Gedanke war, meine Geliebte zu besuchen und festzustellen, ob sie sich meiner Erscheinung bewusst werde. Ich will jedoch bei der Schilderung dieses Wiedersehens nicht verweilen. Ich habe ja nur zu zeigen, dass der Tod nicht notwendigerweise unsere Zuneigung für die, welche wir verlassen haben, endet. Ich fand, dass es mir jetzt viel besser gelang, mit meiner Geliebten durch deren eigene mediale Kräfte zu verkehren und wir daher keiner dritten Person mehr bedurften, um zwischen uns zu vermitteln. So fühlte ich mich denn im Bewusstsein, dass ihre treue Liebe mich begleitete und sie von meinem Fortleben überzeugt war, in meinem Wirken stets erhoben und beglückt. Mein Arbeitsfeld war zu jener Zeit wieder einmal der Erdenplan. Ich hatte in jenen Städten zu tun, deren geistige Gegenstücke ich in der Hölle gesehen hatte. Meine Aufgabe bestand darin, die Gemüter der Sterblichen und Geister, welche daselbst wohnten, mit dem Gefühl dessen zu beeindrucken, was ich unten in jener dunklen Sphäre erlebt hatte. Ich wusste, dass ich das Gefühl der Furcht vor der künftigen Vergeltung begangener Missetaten bei ihnen nur ein klein wenig aufrütteln könne. Aber auch das konnte dazu dienen, den einen oder anderen Menschen vor einer allzu großen Befriedigung der Sinne abzuschrecken. Überdies fand ich unter den erdgebundenen Geistern dieser Städte viele, denen ich mit der Erfahrung und Kraft Beistand leisten konnte, die ich mir auf meiner Reise erworben hatte. Es ist stets viel Beschäftigung für jene vorhanden, die auf dem Erdenplan tätig sind. Denn so zahlreich auch die Arbeiter da selbst sein mögen, so sehr bedarf man ihrer immer, da doch jede Minute Menschen aus dem Erdenleben scheiden, die hier aller Hilfe bedürfen. Nach einigen Monaten begann ich wieder, das ruhelose Verlangen nach weiterem Fortschritt zu verspüren. Ich sehnte mich danach, mehr als seither zu erreichen, um jener Sphäre näher zu kommen, in die meine Geliebte nach ihrem Tode übergehen wird. Zu solcher Zeit pflegte ich von der beständigen Angst gepeinigt zu werden, dass mein Liebling die Erde verlassen könnte, bevor ich mich zu ihrer geistigen Stufe aufgeschwungen, so dass ich dann wieder von ihr getrennt wäre. Dies war es, das mich stets zu neuen Siegen über mich selbst trieb und mich sogar mit meinem jetzigen Fortschritt unzufrieden machte. Ich wusste, dass ich hart an meiner Selbstveredelung gearbeitet hatte und wunderbar rasch vorwärts gekommen war. Trotz alledem aber quälten mich noch Gefühle der Eifersucht und des Argwohns, die eine Folge meiner Veranlagung und irdischen Erfahrungen waren. Es gab Zeiten, wo ich sogar an der Beständigkeit meiner Geliebten zu zweifeln begann. Trotz der vielen Beweise ihrer Liebe fürchtete ich, während meiner Abwesenheit könnte irgendein Mann mir ihre Liebe abgewinnen. Durch diesen unwürdigen Wunsch, sie beständig zu überwachen, lief ich Gefahr, neuerlich erdgebunden zu werden. Glaubt nicht, ein Geist habe im Moment der Auflösung all sein Denken und Wünschen geändert. Wie wenig kennt ihr die Bedingungen des anderen Lebens jenseits des Grabes? Wie erschreckend langsam ändern wir die Gedankenrichtung, die wir in unserem Erdendasein gepflegt haben. Wie lange haftet sie uns im geistigen Zustand, im jenseitigen Zustand noch an? Ich war damals bezüglich meines Charakters fast noch ganz das, was ich auf Erden gewesen. Nur allmählich lernte ich einzusehen, worin mein Denken falsch und voller Vorurteile war. Eine Aufgabe, deren Lösung sich durch viel höhere Sphären hindurchzieht, als ich damals erreicht hatte. Selbst im Zustande der Angst und des Zweifels empfand ich wegen dieser Regungen Scham und Reue und wusste auch, wie unbegründet sie waren. Dennoch konnte ich mich davon nicht freimachen. Die Erfahrungen meines irdischen Daseins hatten mich Argwohn und Misstrauen gelehrt. Und die Geister meines Erdenlebens wurde ich so leicht nicht los. Während ich unter dieser Selbstquälerei litt, kam Arenziman und sagte mir, wie ich mich von diesen Schatten der Vergangenheit befreien könne. Nicht weit von hier befindet sich das Land der Reue. Würdest du es besuchen, so könnte die Reise sehr von Nutzen sein. Denn wenn seine Berge und Täler einmal durchschritten und seine Schwierigkeiten überwunden sind, wird dir die wahre Natur deines Erdenlebens und seiner Fehler klar vor Augen treten, was sich für deine Seele als ein großes Mittel zum Fortschritt erweisen dürfte. Eine solche Reise wird aber voller Bitterkeit und Kummer sein, denn du würdest dort die Handlungen deiner Vergangenheit in ihrer ganzen Nacktheit enthüllt sehen. Handlungen, für die du bereits zum Teil Sühne geleistet hast, sie aber noch nicht so beurteilst, wie es höhergeistige Intelligenzen tun. Nur wenige, welche vom Erdenleben herüberkommen, kennen die wahren Gründe, die sie zu ihren Handlungen getrieben haben. Bei vielen dauert es Jahre, bei einigen Jahrhunderte, bis sie zu dieser Erkenntnis kommen. Denn sie entschuldigen und rechtfertigen ihre Übeltaten vor ihrem Gewissen. Ein Land wie das, von dem ich spreche, ist für ihre Erleuchtung sehr wertvoll. Die Reise muss jedoch freiwillig unternommen werden und wird dann den Weg des Fortschritts um Jahre kürzen. In jenem Lande sind die Lebensschicksale der Menschen in Bildern aufbewahrt, die sich in der wunderbaren jenseitigen Atmosphäre spiegeln und die Gründe für alle Fehlschläge verdeutlichen. Sie zeigen die feineren Ursachen an, die in unseren Herzen am Werke waren und das Leben eines jeden gestalten. Es würde eine kühne und strenge Selbstprüfung sein, durch welche du da gehen müsstest, eine bittere Erfahrung für deine eigene Natur. Aber sie ist doch eine heilkräftige Medizin, die deine Seele von den Krankheiten des Erdenlebens befreien würde, die ihr noch anhaften. Zeige mir, antwortete ich, wo das Land ist, und ich werde hingehen. Arenziman nahm mich auf den Gipfel eines jener düsteren Berge, die ich vom Zimmerfenster aus sehen konnte. Indem er mich an eine Stelle führte, von wo wir eine weite, durch andere Bergkette begrenzte Ebene übersehen konnten, sagte er: Auf der anderen Seite jener entfernten Berge liegt das merkwürdige Land, von dem ich spreche. Ein Land, das die meisten Geister durchwandern müssen, deren Leben Veranlassung zu Sorge und Reue gab. Solche, deren Fehler nur gering waren und in alltäglichen Schwächen bestanden, wie sie allen Menschen gemeinsam sind, die kommen nicht dahin. Es gibt für sie andere Mittel, durch die sie über die Quelle ihrer Irrtümer aufgeklärt werden können. Dieses Land ist ganz besonders nützlich für Leute mit großen Fähigkeiten und starkem Willen, die leicht begreifen, freimütig bekennen, worin sie Unrecht getan haben und dadurch vorwärts schreiten. Gleich einem kräftigen Reizmittel würde diese Sphäre viel zu stark auf schwache, irrende Geister wirken. Durch eine rasche und lebhafte Erkenntnis aller ihrer Sünden würden sie sich nur bedrückt und entmutigt fühlen. Solche Geister müssen Schritt für Schritt immer nur ein wenig auf einmal weitergeführt werden. Du aber, der du starken Herzens und voll Mutes bist, wirst nur umso rascher steigen, je eher du die Natur der Fesseln erkennst, die deine Seele gebunden haben. Wird diese Reise lange Zeit in Anspruch nehmen? Nein, sie wird nur von kurzer Dauer sein, 2 oder 3 Wochen nach Erdenzeit. Denn, wie ich sehe, ist der Schatten, den deine beabsichtigte Abreise vorauswirft, von dem Bilde deines zurückkehrenden Geistes dicht gefolgt. Damit wird angedeutet, dass beide Ereignisse durch keinen großen Zeitraum voneinander getrennt sind. In der geistigen Welt, wo man die Zeit nicht nach Tagen oder Stunden zählt, Beurteilen wir die Dauer, wie lange ein Ereignis bis zu seinem Eintreffen braucht, nach der größeren oder geringeren Entfernung, in der es unserem geistigen Schauen erscheint. Aus dem Umstand, ob der Schatten, den ein kommendes Ereignis vorauswirft, die Erde berührt oder noch von ihr entfernt ist, versuchen wir zu schließen, welches die Zeit nach irdischen Merkmalen sein dürfte. Selbst die Weisesten von uns sind jedoch nicht immer imstande, dies mit völliger Genauigkeit zu tun. Ebenso wenig ist es jenen, die mit Freunden auf Erden verkehren, möglich, das genaue Datum zukünftiger Ereignisse zu bestimmen, da viele Umstände den Zeitpunkt verschieben können. Ein Ereignis kann sich oft sehr nahe zeigen, aber statt auf den Sterblichen mit derselben Geschwindigkeit weiterhin zuzueilen, mag es verzögert oder manchmal sogar durch eine stärkere Kraft als die, die es in Bewegung gesetzt hatte, ganz abgewendet werden. Ich dankte meinem Führer für seinen Rat und wir trennten uns. Es war mir sehr daran gelegen, rasch vorwärts zu kommen, so dass ich schon kurze Zeit nach dieser Unterredung meine Reise antrat. Sie verlief nicht so rasch, als es bei meinen früheren Wanderungen im Geisterlande der Fall war. Denn jetzt hatte ich die volle Last meiner begangenen Sünden auf mich genommen und sie drückte mich fast zu Boden, indem sie mich zu langsamen und mühseligen Bewegungen zwang. Einem Pilger ähnlich trug ich ein grobes, graues Gewand. Meine Füße waren nackt und mein Haupt unbedeckt. In der jenseitigen Welt bilden sich Kleidung und Umgebung je nach dem Gemütszustande der Seele. Und mir war damals zumute, als ob ich Sackleinwand trüge und Staub und Asche auf mein Haupt gestreut hätte. Als ich endlich jene düsteren, weit abgelegenen Berge hinter mir hatte, befand sich vor mir eine weite Ebene, eine große Wüste, auf welcher der unfruchtbare Sand meines irdischen Lebens ausgestreut lag. Kein Baum, kein Strauch, kein grünes Blatt war vorhanden. Kein erfrischendes Wasser sprudelte vor mir, um neue Hoffnungen auf Glück zu wecken. Da gab es keinen Schatten, wo die müden Glieder hätten Ruhe finden können. Das Leben derer, welche diese Ebene auf der Suche nach Ruhe durchquerten, war reiner und selbstloser Gefühle bar und entbehrte jener Selbstverleugnung, die allein imstande ist, die Wüste in ein blühendes Rosenfeld zu verwandeln und an ihren Wegen erquickende Wasser hervorspringen zu lassen. Ich stieg in die traurige Einöde hinab und folgte einem schmalen Pfade, der zu den Bergen auf der anderen Seite zu führen schien. Die Bürde wurde mir fast so schwer und ich hatte Lust, sie niederzulegen. Aber vergebens. Ich konnte mich ihrer keinen Augenblick entledigen. Auf dem heißen Sande lief ich meine Füße wund und jeder Schritt wurde mir zur Qual. Während ich so langsam vorwärts schritt, erschienen mir die Genossen und Begebenheiten früherer Tage in Bildern, nach Art von Luftspiegelungen, wie sie von irdischen Wüstenreisenden beobachtet werden. Wie bei einer schnellen Fahrt eine Landschaft in der anderen verschwindet, so ging hier eines in das andere über und gab stets neuen Szenen Raum. Zwischen den Bildern bewegten sich die Freunde und Fremden, die ich gekannt hatte. Längst vergessene, lieblose Gedanken und Worte, die ich zu ihnen gesprochen hatte, zogen anklagend an mir vorüber. Die Tränen, welche ich andere zu vergießen veranlasst, die grausamen Worte, mit denen ich meine Umgebung verletzt hatte, traten mir bildhaft entgegen. Tausend unwürdige Gedanken, selbstsüchtige Handlungen meiner Vergangenheit tauchten noch einmal vor mir auf, Bild um Bild, bis ich schließlich nach dieser langen Reihe, überwältigt von meiner Schuld, zusammenbrach. indem ich meinen Stolz in alle Winde jagte, beugte ich mich in den Staub und weinte bittere Tränen der Scham und des Kummers. Und während meine Tränen auf den trockenen Sand niederfielen, sprossen um mich herum kleine Blumen wie weiße Sterne auf, und jede kleine zarte Blüte barg in ihrem Innern einen Tautropfen. So wurde jene Stelle, wo ich in ehrlicher Zerknirschung niedergesunken war, zu einer kleinen Oase der Schönheit in jener traurigen Wüste. Ich pflückte zur Erinnerung an diesen Ort einige der kleinen Blumen und barg sie an meiner Brust, worauf ich mich erhob und weiterging. Zu meiner Überraschung waren jetzt die Bilder nicht mehr sichtbar. Stattdessen bemerkte ich vor mir eine Frau, die ein kleines Kind trug. Dieses schien zu schwer für ihre Kraft und jammerte vor Müdigkeit und Furcht. Auf die beiden zueilend, bot ich ihr an, das arme Kleine zu tragen, denn ich war beim Anblick seines ängstlichen Gesichtes und müden Köpfchens tief gerührt. Die Frau starrte mich einen Augenblick an und legte dann das Kleine in meine Arme. Als ich das arme Geschöpf mit einem Teil meines Gewandes bedeckte, schlummerte es ruhig ein. Die Frau erzählte mir, dass es ihr Kind sei, aber sie habe in ihrem irdischen Leben nicht viel Liebe für dasselbe übrig gehabt. Eigentlich, sagte sie, wollte ich überhaupt kein Kind. Als dieses Kleine kam, langweilte es mich und ich vernachlässigte es. Als es dann größer wurde und, wie ich glaubte, ungezogen und mürrisch war, schlug ich es, schloss es in ein dunkles Zimmer ein und verfuhr auch sonst hart und lieblos mit ihm. Schließlich starb es im Alter von 5 Jahren. Ich selbst erlag kurz nachher einer Krankheit. Seit meinem Eintritt in die jenseitige Welt verfolgt mich nun das Kind. Man hat mir schließlich geraten, diese Reise zu machen und das Kind mit mir zu nehmen, da ich mich von seiner Gesellschaft nicht zu befreien mag. Und, so fragte ich, fühlst du auch jetzt keine Liebe für das arme kleine Ding? Nein, ich könnte nicht behaupten, dass ich es lieb gewonnen habe. Offenbar bin ich eine jener Frauen, welche überhaupt nicht Mutter werden sollten. Jedenfalls mangelt mir bis heute jedes mütterliche Gefühl. Ich liebe das Kind nicht, aber es tut mir jetzt leid, dass ich nicht freundlicher zu ihm war. Auch sehe ich ein, dass das vermeintliche Pflichtgefühl, das Kind auf eine so strenge, lieblose Weise zu erziehen, nur eine Beschönigung meiner eigenen Härte war und des Unwillens, den die Sorge um das Kind mir verursachte. Es ist mir klar, dass ich damit Unrecht getan habe, aber ich kann nicht sagen, dass ich viel Liebe für das Kind besitze. »Willst du es auf deiner ganzen Reise bei dir behalten?«, fragte ich. Ich empfand ein solches Mitleid mit dem kleinen, ungeliebten Ding, dass ich es herzlich küsste. Da legte es seine kleinen Arme um meinen Nacken und lächelte mich im Halbschlafe so dankbar an, dass es der Frau hätte zu Herzen gehen müssen. In der Tat wurde auch ihr Antlitz milder und etwas liebevoller, erwiderte sie: »Ich glaube, dass es nur noch eine kurze Strecke Wegs zu tragen habe, dann wird es in eine Sphäre gebracht werden, wo sich gleich ihm viele Kinder befinden, deren Eltern sich nicht um sie bekümmern und die unter der Obhut von Geistern stehen, die Kinder gerne haben.« »Es freut mich, dies zu hören«, sagte ich. Nachdem wir noch ein wenig weiter zusammengegangen waren, erreichten wir eine kleine Felsengruppe, bei der sich ein Wassertümpel befand. Neben diesem legten wir uns zur Ruhe nieder. Ich schlief sofort ein und als ich wieder erwachte, waren Frau und Kind verschwunden. Ich erhob mich daher, um meinen Weg wieder aufzunehmen und gelangte kurz darauf zum Fuße der Berge, welche mein Stolz und Ehrgeiz geschaffen hatten. Hart, steinig und steil war der kaum fußbreite Pfad. Manchmal schien es, als ob die Felsen, welche selbstsüchtigen Stolz ihr Entstehen verdankten, sich als zu steil erwiesen, um sie besteigen zu können. Während ich sie erklomm, erkannte ich meinen Anteil an ihrer Bildung und welche Atome mein Stolz dazu geliefert hatte. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Das Kapitel geht noch eine ganze Weile weiter und es werden noch viele verschiedene spannende Stationen kommen in dieser Welt des Erkennens unserer Fehler, die wir auf Erden verursacht haben.